RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Nach dem Flugzeugabsturz im indischen Ahmedabad sind laut Polizei über 200 Leichen geborgen worden. Von den 242 Menschen an Bord hat nur einer überlebt. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Stefanie Markert.
Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle 10 Millionen Rupien Entschädigung an die Hinterbliebenen zahlen und auch die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt sei. Nun bleiben Trauer und viele Fragen. Warum hatte die Maschine nicht die Kraft aufzusteigen? Für die Aufklärung müssen Blackbox und Cockpit Voice Recorder ausgewertet werden, sagen Sicherheitsexperten.
Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschlandtickets in Frage gestellt. Im Abgeordnetenhaus erklärte der CDU-Politiker, es sei derzeit unklar, ob sich das Land Berlin das Ticket auch weiterhin leisten kann. Am einfachsten wäre es deshalb, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren abzuschaffen. Sie verlangen, dass der Bund das Jugendschutzgesetz ändert. Bisher dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die gesundheitlichen Folgen frühzeitigen Alkoholkonsums hin. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus Mainz Sabine Geibel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugo Şahin.
Über den Amokläufer an einer Schule in Graz sind neue Einzelheiten bekannt geworden. So wurde er bei seiner Musterung durch das Bundesheer wegen psychischer Auffälligkeiten abgelehnt. Diese Erkenntnisse durfte die Armee aber aus Datenschutzgründen nicht weitergeben, so ein Sprecher. Bei einer zivilen Behörde hatte der 21-Jährige dann aber einen psychologischen Test bestanden, um sich legal eine Pistole zu beschaffen. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es verbreitet wolkenlos und trocken. Dabei wird es am Morgen frisch mit 12 bis 7 Grad. Aktuell sind es 21 Grad in der Berliner Innenstadt, 19 Grad sind es in Pritzwalk und 22 Grad in Welzow. Morgen bekommen wir viel Sonne und höchstens einzelne Schleierwolken. Es wird sommerlich warm mit maximal 23 bis 26 Grad. Und die Temperaturen steigen jetzt bis Sonntag noch an, bevor dann am Wochenende das mit teils kräftigen bitteren Gewittern wieder endet.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Der sieht überschaubar aus. 5 Meldungen haben wir da. Einmal die A1, Fehmarn Richtung Lübeck. Zwischen Pansdorf und Rathekau haben wir eine Sperrung wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr. Dann 3 Kilometer Stau auf der A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Hamm und Hamm-Üntrop. 3 Kilometer Stau. Das gleiche auf der A3 Köln Richtung Frankfurt zwischen dem Dreieck Dernbach und Dietz. Hier ist wegen einer Baustelle nur eine Spur frei. Weiter auf der A4 Aachen Richtung Köln zwischen Merzenich und Elsdorf. 3 Kilometer Stau nochmals nach einem Unfall. Und dann die A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe, Durlach und Bruchsal. Fahrbahnausbesserung auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen steht hier. Dadurch 7 Kilometer Stau und Sie müssen eine halbe Stunde länger einplanen. Gutes Durchkommen, gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Aus dem Studio von NDR Info in Hamburg mit Milad Kupay. Willkommen zur ARD-Infonacht. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, das hat heute einen Bericht vorgestellt. Danach ist die Zahl der gewaltsam vertriebenen Menschen im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Ende April waren es weltweit rund 122 Millionen Menschen, die vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind. Gut 2 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Wir schauen jetzt nicht nur auf die besonders betroffenen Staaten, sondern fragen auch, wie das UNHCR mit der wachsenden Zahl von Vertriebenen umgeht, bei gleichzeitig weniger Geld. Katrin Hondel berichtet aus Genf.
Immer mehr Menschen sind auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Verfolgung und gleichzeitig wird das Geld, um ihnen zu helfen, immer knapper. so die düstere Bilanz des neuen UNHCR-Berichts. Weltweit gab es demnach Ende April mehr als 122 Millionen gewaltsam vertriebene Frauen, Männer und Kinder. Gut 2 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit habe sich die Zahl der Vertriebenen in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Die dem UNHCR zur Verfügung stehenden Mittel dagegen seien auf dem Stand von 2015, so Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge.
En 2025, nous avons vu une chute.
Wir erleben einen dramatischen Rückgang der Ressourcen, sagt er, weil die Beiträge der USA eingefroren wurden, aber auch weil viele andere Länder weniger geben. Wir haben also weniger Geld und viel mehr Menschen, denen wir in sehr komplizierten Situationen helfen müssen. Filippo Grandi ist für unser Gespräch aus Äthiopien zugeschaltet. Das Land hat über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Vor allem aus dem Nachbarland Sudan, wo der brutale Krieg fast 14 Millionen Menschen vertrieben hat. Aber für die nach Äthiopien geflohenen Sudanesinnen und Sudanesen hat das Flüchtlingshilfswerk jetzt nur noch halb so viel Geld wie 2024.
Par exemple, toute l'aide qu'on donne aux femmes.
Zum Beispiel mussten wir alle Hilfen für Frauen, die in diesen Kriegen vergewaltigt worden sind, stoppen. Denn das Programm war größtenteils von den USA finanziert. Wir haben unterernährte Kinder, deren Behandlung in Krankenhäusern und Flüchtlingslagern auf ein Minimum reduziert werden muss, um schnell Platz zu haben für noch mehr unterernährte Kinder, die extreme Hilfe benötigen. Der Sudan ist laut dem neuen UNHCR-Bericht das Land mit der schlimmsten Vertreibungskrise weltweit. Hotspots sind auch Afghanistan mit mehr als 10 Millionen und die Ukraine mit fast 9 Millionen Vertriebenen. Zu ihnen zählt das Flüchtlingshilfswerk auch Menschen, die innerhalb ihrer Länder auf der Flucht sind. Und das sind die meisten. Die Zahl der Binnenvertriebenen ist laut dem Bericht um über 6 Millionen gestiegen. Die Zahl der Flüchtlinge, die ihre Länder verlassen mussten, ist dagegen mit knapp 43 Millionen relativ stabil geblieben. Und die große Mehrheit der Geflüchteten, das bestätigt der neue Bericht einmal mehr, lebt nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern es sind arme Länder wie Äthiopien, die 73% der Flüchtlinge weltweit aufnehmen.
Mais la perception, toujours.
Aber in den reichen Ländern, so Filippo Grandi, herrscht immer die Vorstellung, dass alle dorthin kommen wollen, dass es eine nicht zu bewältigende Invasion von Flüchtlingen gebe. Diese Wahrnehmung wurde sorgfältig gepflegt von gewissen Leuten des politischen Establishments, die damit Wahlen gewinnen. Die G7-Staaten, also die wichtigsten westlichen Industrieländer, werden laut einer aktuellen Analyse der Organisation Oxfam ihre Ausgaben für Entwicklungshilfe bis 2026 um voraussichtlich 28% kürzen. Abgesehen von moralischen Fragen seien diese politischen Entscheidungen auch im nationalen Eigeninteresse sehr kurzsichtig, meint UN-Flüchtlingshochkommissar Grandi. Denn fehlende Hilfe werde die Menschen letztlich in die Flucht Richtung Europa treiben. Europa ist von einem Krisengürtel umgeben, so Grandi. Wenn wir nun, wie es der Fall ist, die humanitäre Hilfe halbieren müssen, dann wird das zu Migrationsbewegungen führen. 250.000 Sudanesen sind derzeit in Libyen, weil sie im Sudan oder in den Nachbarländern keine Hilfe mehr bekommen konnten. Und wir wissen alle, nach Libyen zu gehen, bedeutet weiterzuziehen, nach Europa.
Und über genau das Thema hat NDR-Kollege Stefan Schlag mit Chris Melzer gesprochen. Er ist deutscher UNHCR-Sprecher. Die erste Frage: Wo spielt sich derzeit die größte Flüchtlingskrise ab auf der Welt?
Ja, das sind zum einen so ein bisschen die Orte, die wir alle kennen, Syrien, Ukraine zum Beispiel, aber tatsächlich die größte Vertreibungskrise, die wir haben, das ist der Sudan, auch wenn das nicht so in unserem Augenmerk ist, aber dort sind 14,3 Millionen Menschen sind tatsächlich vertrieben worden. Allerdings der allergrößte Teil, mehr als 2/3 innerhalb des eigenen Landes, die anderen sind in den bitterarmen Nachbarstaaten, wie zum Beispiel den Tschad.
Wer kümmert sich in diesem Gebiet um die Menschen?
Das versuchen zum einen wir, UNHCR, natürlich auch mit unseren Partnern, wie zum Beispiel das Welternährungsprogramm und auch vielen NGOs. Das Problem ist, dass wir hoffnungslos unterfinanziert sind. Wir waren schon immer unterfinanziert, aber momentan ist die Krise besonders schlimm. Und deshalb kommen wir an viele Menschen leider einfach nicht dran. Trotzdem, auch mit Geld aus Deutschland können wir immerhin zehntausende Menschen doch immer noch versorgen. Aber das ist so der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Hinter dem Sudan folgen ja Ihrem Bericht zufolge dann Länder wie Afghanistan, die Ukraine. Wohin gehen diese Menschen?
Also weltweit, wenn Sie sich die Zahlen anschauen, Sie haben die 122 Millionen genannt, 2/3 davon fliehen tatsächlich im eigenen Land, verlassen also Afghanistan, die Ukraine, Sudan, Syrien gar nicht. Die anderen sind zu fast 3/4 im direkten Nachbarland, also aus Afghanistan vor allen Dingen Iran und Pakistan, aus Syrien zum Beispiel vor allen Dingen Jordanien, Türkei und anderen Ländern. In der Regel bleiben die Flüchtlinge ganz dicht an ihrer Heimat, weil sie eben hoffen, so schnell wie möglich wieder nach Hause zurückkehren zu können.
Nach Hause zurückkehren, und da sind wir bei Syrien. In Syrien haben sich die Verhältnisse verändert. Das Assad-Regime hat dort nicht mehr das Sagen. Ist das auch eine Geschichte, die Sie auch merken, dass gerade wieder mehr Menschen nach Syrien zurückkehren?
Ja, absolut. Seit dem Dezember, seit der Flucht von Assad sind mehr als 2 Millionen Menschen nach Syrien zurückgekehrt. Aber das sind eben vor allen Dingen Syrer, die in den direkten Nachbarländern waren. Also eben Jordanien, Türkei, Libanon. Die stoßen dort aber trotzdem auf sehr, sehr fragile Verhältnisse. Deshalb brauchen auch diese Menschen Unterstützung. Und vor allen Dingen muss die Situation genau beobachtet werden.
Wenn wir nochmal auf Deutschland schauen, in Deutschland ist die Zahl der Asylsuchenden zurückgegangen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registrierte im vergangenen Jahr rund 251.000 Asylanträge, davon etwa 230.000 Erstanträge. Also zurückgehende Zahlen, woran liegt das?
Das hat ganz verschiedene Gründe. Vor allen Dingen merken wir, dass in ganz Europa die Zahlen runtergegangen sind. Das hat manchmal so simple Gründe wie das Wetter, dass man einfach nicht zum Beispiel über das Mittelmeer sicher gelangen kann, obwohl sicher ist es nie, aber dass es dann besonders gefährlich ist. Und das hat natürlich auch manchmal mit anderen Staaten zu tun, die zum Beispiel ihre Grenzen verstärkt haben. Aber der Hauptgrund ist in dem Moment, dass, wie gesagt, die Menschen eigentlich gar nicht nach Europa wollen, sondern weil sie eben zum Beispiel nach Syrien zurückkehren, weil sie in andere Länder zurückkehren, wirkt sich das dann eben auf die europäischen und damit eben auch auf die deutschen Zahlen aus.
Wenn wir das mal zusammenfassen, diese rund 122 Millionen Menschen, die vor Krieg und Verfolgung auf der Flucht sind, die Tendenz geht nach oben. Am besten wäre es, die Menschen könnten in ihren Heimatländern leben. Wie beurteilen Sie denn, wenn Sie jetzt mal auf die nächsten Jahre schauen, die Entwicklung? Werden das immer mehr Menschen, die ihre Heimatländer verlassen müssen?
Das ist sehr schwer zu beurteilen. Das ist wirklich deshalb sehr schwer, weil Flucht eben immer mit Chaos zu tun hat. Sowas ist ja nicht geplant. Wir haben im bisherigen Jahr, also wir sind jetzt im Juni, haben wir sogar bemerkt, dass die Zahlen um eine gute Million runtergegangen sind, vor allen Dingen auch durch Heimkehrer. Also das könnte eine gute Nachricht sein. Das Problem ist ein bisschen, dass die humanitäre Hilfe völlig unterfinanziert ist. Und dass deshalb einfach die Gefahr besteht, dass viele Menschen deshalb sich dann auf den weiteren Weg machen.
Sie haben es jetzt nochmal auch betont, dass Sie natürlich auch mehr Geld brauchen, um den Menschen zu helfen. Können Sie dann eine Zahl nennen, wie viel Ihnen fehlt?
Das ist so schwer zu sagen, aber wenn wir uns mal anschauen, die letzten 10 Jahre, 2015, und das war ja nun ein sehr zentrales Jahr, hatten wir auf der Erde so etwa 63, 64 Millionen Vertriebene. Jetzt sind wir bei 122 Millionen. Die Zahl hat sich also ziemlich genau verdoppelt innerhalb der 10 Jahre. Wir haben heute allerdings weniger Geld, als wir 2015 hatten, obwohl die Zahl sich verdoppelt hat und obwohl alles teurer geworden ist. Wir haben ein Budget angemeldet von 11 Milliarden Dollar und das ist nicht etwa, wenn Sie, wie gesagt, das durch 122 Millionen teilen, merken Sie, dass das nicht irgendwie für ein auskömmliches Leben ist, sondern wirklich nur für das Notwendigste. 11 Milliarden Dollar brauchen wir dringend. Was wir vermutlich bekommen, sind von den 11 wahrscheinlich 3 Milliarden. Entschuldigung, 3 Milliarden.
3 Milliarden, ne? Genau.
Der deutsche UNHCR-Sprecher Chris Melzer im Gespräch mit NDR-Kollege Stefan Schlag. Und die Zeit, jetzt ist es 22.15 Uhr.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Thomas Vollmann im Studio und ich habe eine aktuelle Meldung vom Basketball. Ulm steht im Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Mannschaft hat am Abend gerade eben das entscheidende Halbfinalspiel, das fünfte gegen Würzburg, gewonnen. 91-84. Die Ulmer treffen im Finale auf Bayern München, den aktuellen deutschen Meister. Und damit zum Fußball. Es sieht gut aus für die deutschen U21-Kicker, denn die führen in ihrem EM-Auftaktspiel gegen Slowenien mit 2-0. Es läuft bereits die zweite Halbzeit. Beide deutsche Tore hat Nick Woltemade erzielt, beide in der ersten Hälfte. Der Stürmer des VfB Stuttgart in der Slowakei findet die EM ja statt und aktuell sieht es gut aus. Nach einer knappen gespielten Stunde Spielstand 2-0. Und damit zur Frauen-EM, die ja im Juli in der Schweiz ausgespielt wird. Bundestrainer Christian Wück hat heute den Kader nominiert und dies im Freizeitpark Rust vor einer Schweizer Bobbahn. Es berichtet unsere Nationalmannschaftsreporterin Martina Knief.
Mit dem Schweizer Flair im Rücken war Bundestrainer Christian Wück im Europapark Rust die Vorfreude auf die Europameisterschaft anzusehen. Mit einem Kader ohne große Überraschungen geht er in sein erstes Turnier mit der Frauennationalmannschaft. Gesucht wurde die richtige Mischung zwischen Jung und Alt, zwischen Erfahrung und jugendlichem Schwung. 7 Spielerinnen sind erstmals bei einem Turnier mit der A-Nationalmannschaft dabei. Die erfahrenen Stützen um Kapitän Julia Gwin, eine von 7 Fußballerinnen von Bayern München, bilden den Kern des Teams. Die Jungen, wie die Münchnerin Franziska Kett, stehen für die Unbekümmertheit, die nötig ist, um das große Ziel zu erreichen. Das Zielbild ist der Titel, wie es DFB-Direktorin Nia Künzer formulierte.
Und damit zum Vereinsfußball. Jetzt ist es offiziell, Leroy Sané spielt in der kommenden Saison in der Türkei für Galatasaray Istanbul. Der langjährige Bayern-Profi unterschrieb beim türkischen Meister einen 3-Jahres-Vertrag. Das hat Galatasaray am Abend bekannt gegeben. Sané kassiert in Istanbul angeblich 9 Millionen Euro pro Saison, netto wohlgemerkt. Der VfL Wolfsburg hat wieder einen Cheftrainer. Paul Simonis heißt der neue Mann aus Wolfsburg, Kevin Pobeska.
Der 40-jährige Niederländer soll den VfL Wolfsburg wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Dabei ist er noch recht unerfahren als Cheftrainer im Profifußball. Erst in der vergangenen Saison hatte er als Coach der Go Ahead Eagles in der Eredivisie, der ersten niederländischen Fußballliga, seine erste richtige Station mit voller Verantwortung an der Seitenlinie. Aber dabei gelang ihm auch gleich ein großer Erfolg, denn neben einem soliden 7. Platz in der Liga konnte Simonis mit den Eagles den niederländischen Pokalwettbewerb gewinnen. Vor diesem gelungenen Einstand als Cheftrainer im Profifußball war er zuletzt 4 Jahre als Co-Trainer bei 2 Teams in der höchsten niederländischen Liga im Amt. Mit dem VfL Wolfsburg wartet jetzt aber ein anderes Kaliber auf Simonis. Die Ansprüche vom Club sind hoch, er wird sich jetzt erst einmal beweisen müssen.
Franz Wagner wird Ende August bei der Europameisterschaft der Basketballer für Deutschland spielen. Das hat der NBA-Profi der Orlando Magic in einem Interview bei Magenta angekündigt. Er freue sich sehr auf das Turnier, so der Berliner und ehemalige Alba. Spieler. Unveränderter Spielstand beim Fußball. Die deutschen U21-Kicker führen gegen Slowenien mit 2-0. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Was die Infrastruktur in Berlin betrifft, lebt die Hauptstadt in vielen Fällen nur noch von der Substanz. Kaputte Schulen, kaputte Straßen, aber auch viele Brücken sind so marode, dass sie abgerissen werden müssen. 120 Brücken betrifft das, geschätzte Kosten 1 Milliarde Euro. Diese Zahl nannte heute Berlins Verkehrssenatorin Bonde bei der Debatte im Abgeordnetenhaus und Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat zugehört.
Die Brücke an der Wohlheide, die Westend und die Ringbahnbrücke, es sei schnell gegangen mit dem Abriss, sagt Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. Sie lobt das Tempo ihrer Verwaltung.
Unsere Stadt verdient eine leistungsfähige, moderne und sichere Infrastruktur. Und wir liefern.
Die schwarz-rote Koalition will künftig marode Brücken deutlich schneller sanieren oder durch Neubauten ersetzen. Einen Masterplan mit konkreten Maßnahmen wolle sie im Sommer vorlegen, kündigt die Verkehrssenatorin an. Die Prüf- und die Planungszeit für Ersatzneubauten sei bereits reduziert worden. Damit und durch weitere Maßnahmen will sie die Planungs- und Bauzeit um 2 bis 3 Jahre verringern. Tempo sei bitter nötig, sagt Tino Schopp vom Koalitionspartner SPD. Die Brücke an der Wuhlheide etwa sei schnell abgetragen worden. Sein Anliegen geht allerdings darüber hinaus.
Wir müssen besser werden, wenn es darum geht, vor die Lage zu kommen.
Wenn es darum geht, den Verkehr zu beschleunigen, grenzt sich der SPD-Abgeordnete dagegen von der Linie des Koalitionspartners CDU ab. Er kritisiert, dass sie auf Straßen wieder stärker auf Tempo 50 statt Tempo 30 setze. Zudem moniert Tino Schopp bislang nicht eingerichtete Busspuren. Der Wille, den Verkehrsfluss zu beschleunigen, dürfe sich aber nicht nur auf Pkw beziehen, sondern müsse alle Verkehrsarten umfassen. Genau darauf pocht auch Antje Kapek von den oppositionellen Grünen. Sie sieht das bei der derzeitigen Verkehrspolitik allerdings nicht. Der Verkehrsverwaltung wirft sie vor, Verkehrssicherheitsmaßnahmen zurückzunehmen, zum Beispiel den Radweg in der Kantstraße.
Das ist kein Tempo beim Verkehrsfluss, das ist eine Vollbremsung.
Ähnlich sieht der linken Abgeordnete Christian Ronneburg die Verkehrspolitik der Koalition.
Die kein einziges neues Projekt im Fuß- und Radverkehr anschiebt, sondern die Prozesse aufhält, chaotisiert und Mitte kürzt.
Hoffnungen setzen er und andere Redner auf das Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur. Welche Maßnahmen in Berlin konkret davon profitieren können, ist noch offen.
Soweit der Bericht von Kirsten Buchmann. Ein Mann versucht, seine Ehefrau zu töten. Die Kinder des Paares gehen dazwischen. Die Mutter überlebt am Ende schwer verletzt. Das alles geschah im vergangenen Dezember in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Moabit. Im Prozess hat heute das 38-jährige Opfer als Zeugin ausgesagt. RBB24-Gerichtsreporter Ulf Mohling hat ihren verstörenden Bericht verfolgt.
Meine beiden Kinder haben mich gerettet, sagt die 38-jährige Frau im Gerichtssaal. Ihre 8-jährige Tochter hatte am Fußende des Bettes geschlafen und war erwacht, als ihr angeklagter Vater vor ihr saß und auf seine Frau einstach. »Mach das nicht, Papa«, rief sie und holte den 14-jährigen Bruder aus dem Nebenzimmer. Der sei gekommen und habe seinen Vater von ihr weggezogen, dass sie flüchten konnte in den Flur des Wohnheimes, so die bis heute schwer traumatisierte Ehefrau des Angeklagten. Nur eine Sicherheitsmitarbeiterin des Wohnheims war hinzugeeilt und hatte die stark blutende Frau verbunden und kann bis heute vor allem die Reaktion der 8-jährigen Tochter kaum fassen.
Die ist, finde ich, starke Mädchen, also wenn sie schon in diese Situation dazwischen gegangen. Die war auch sogar selber verletzt, auch ein bisschen gekratzt von einem Messer.
2009 hatte das Paar im Irak geheiratet. Keine arrangierte Verbindung sei es gewesen, so die Zeugin. Schon dort aber habe es gravierende Probleme gegeben in der Ehe. In Berlin hätten sie die letzten 5 Jahre dann im Flüchtlingswohnheim in Moabit gelebt. Bei einem Besuch ihrer Familien im Irak im Sommer letzten Jahres hätte sich alles zugespitzt. Ihr wegen versuchten Mordes angeklagter Mann habe ihre Ausweise und das Handy an sich genommen. Er habe nach Deutschland mit den Kindern allein zurückgewollt. Sie sollte wohl im Irak bleiben, so die Zeugin, und ihre Schwester als zukünftige Ehefrau ihm vermitteln. Später habe der Angeklagte sich entschuldigt bei ihr für diese Idee, aber sie habe nicht mehr gewollt. Seine Hobbys seien gewesen Essen, Rauchen und Sex machen. Er ist ein Diktator, so das Opfer wörtlich. Verteidiger Benediktus Jun ist überzeugt davon, dass der Ehemann, der mindestens 24 Mal auf seine Frau eingestochen haben soll, immer noch denkt, seine Frau zu lieben.
Man hat ja auch im Rahmen der heutigen Hauptverhandlung erlebt, dass der Angeklagte seine Frau immer noch liebt. Das muss auch gar kein Widerspruch sein. Losgelöst von diesem Fall ist es oftmals ja auch leider so, dass in Beziehungen in vielerlei Hinsicht es auch immer Ausnahmesituationen gibt, die aber an der grundsätzlichen Beziehung oder an der grundsätzlichen emotionalen Beziehung ja im Grunde genommen nichts ändern.
Die Zeugin und die beiden heute 9 und 14 Jahre alten Kinder von ihr und dem Angeklagten leben an einem unbekannten Ort und sind alle drei unter anderem in einer Traumatherapie.
RBB 24 Gerichtsreporter Ulf Mohling war das. Brandenburg und das benachbarte polnische Lubuskie. Seit 25 Jahren ist man ganz freundschaftlich verbunden durch gemeinsame Kulturprojekte, durch Schulpartnerschaften, viele Firmenkontakte und auch durch eine Fährverbindung über die Oder. Daran will man festhalten. Mehr noch, man will die gemeinsamen Kontakte ausbauen. Heute gab es dazu ein Treffen in Potsdam und das fasste uns RBB 24 Landespolitikreporter Thorsten Südow zusammen.
Neue grenzüberschreitende Radwege, tausende Arbeitsplätze für polnische Nachbarn in Brandenburger Unternehmen, Städtepartnerschaften und viele persönliche Freundschaften, die gehören für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke und den Marschall von Lubuskie, Marcin Jabłoński, zu den Erfolgen der 25-jährigen Partnerschaft. In den nächsten Jahren wollen sich Brandenburg und Lubuskie für bessere Bahnverbindungen und endlich mehr Oderbrücken einsetzen. Gegenwärtig belasteten und bedrohten die von der Bundespolizei durchgeführten Kontrollen das Zusammenleben entlang der Oder. Die Staus müssten aufhören, so Marschall Jabłoński.
Das ist ein sehr großes Problem für uns alle an der Grenze. Tausende Leute funktionieren auf beiden Seiten, entweder arbeiten oder wohnen in Deutschland oder in Polen, und die können sich nicht bewegen. Ich bin dagegen, dass wir das akzeptieren irgendwie. Wir müssen das beseitigen und das muss verbessert werden. Sonst verlieren die Bürger Vertrauen an das alles, was wir gemeinsam machen.
Zu möglichen Kontrollen entlang der deutsch-polnischen Grenze durch polnische Behörden wollte sich Ministerpräsident Dietmar Woidke nicht äußern. Woidke sagte seinem polnischen Partner Jabłoński zu, er werde Bundeskanzler Friedrich Merz bitten, das Projekt einer dritten Fahrspur auf der Autobahn 12 auf deutscher Seite schnell voranzutreiben, um Staus zu verringern.
Die Grenzkontrollen sind vorübergehende Grenzkontrollen. Dieses Vorübergehend wird aber so lange beibehalten werden müssen, bis wir die Kontrolle darüber haben, wer die europäischen Außengrenzen überquert. Und ich bin unglaublich froh, dass Polen in den letzten Jahren unglaublich viel unternommen hat, um irreguläre Migration in die Europäische Union hinein zu unterbinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Europa alles tun sollte, auch Deutschland, um Polen bei diesen Bemühungen zu unterstützen.
Schnelle Lösungen der Stauprobleme aufgrund der Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze scheinen eher unwahrscheinlich.
Aus Potsdam berichtete Thorsten Südow. Der Sommer ist da. Bis zu 30 Grad sind für das kommende Wochenende vorhergesagt. Ja, und diese Hitze kann vor allem für Menschen in den Städten sehr belastend sein, denn hier staut sie sich, vor allem wenn Grünflächen fehlen. Wo es besonders schlimm ist, das zeigt der neue Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Berlin bekommt dabei die rote Karte. Mehr dazu von Felix Leitmeier.
Besonders stark betroffen sind Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg und Tempelhof-Schöneberg. Eine grüne Karte bekommt Berlin dafür, dass es viele unversiegelte Flächen und viel Grün gibt. Barbara Metz, Geschäftsführerin der Umwelthilfe, stört aber, dass hier viele Bäume gefällt würden und dann nur langsam nachgepflanzt. Und, dass der Gendarmenmarkt jüngst neu bepflastert wurde, nennt sie ein deutschlandweites Negativbeispiel.
Wenn man einen Platz vollständig neu gestaltet, dann tatsächlich darauf achten, dass hier Grünanteile mit vorgesehen werden. Paris kann es auch. Die haben jetzt einen Platz vor dem Rathaus in Paris zu einem Wäldchen umgestaltet.
Wer viel Grün sucht, muss aber nicht nach Paris. Es reicht auch schon, nach Brandenburg zu fahren. Am grünsten ist es in Potsdam. Aber für ihre hohe Durchschnittstemperatur haben die Landeshauptstadt, Frankfurt-Oder, und auch Brandenburg an der Havel von der Umwelthilfe jeweils die gelbe Karte bekommen. Für Cottbus gab es sogar eine rote Karte. Hier war die Temperatur fast so hoch wie in Berlin. Damit kleine wie große Städte besser auf die Hitze eingestellt sind, müsse in Kommunen ein Umdenken stattfinden, sagt Barbara Metz von der Umwelthilfe.
Wir haben es geschafft, in den letzten Jahrzehnten die Städte um das Auto herum zu gestalten. Wir müssen jetzt den Fokus verschieben. Das braucht Personal, das braucht Sachkosten und natürlich kostet die Pflege von Grün auch im Nachgang Geld. Und genau das muss entsprechend mit eingeplant werden.
Verena Fehlenberg vom BUND glaubt, dass es langfristig mehr Hitze in der Region geben wird. Das habe neben dem Klimawandel auch einen anderen Grund.
Also momentan ist es ja so, dass immer mehr Flächen versiegelt werden und zum Beispiel dort, wo auch die neuen großen Stadtquartiere entstehen sollen, sind meistens Grünflächen. Das heißt, wir werden in der Zukunft immer mehr Versiegelung haben.
BUND wie Umwelthilfe fordern deshalb, dass der Staat gesetzlich festlegt, wenn neue Häuser gebaut werden, dann bitte nicht im Grünen.
RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war das über den neuen Hitzescheck der Deutschen Umwelthilfe. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg, zu finden wie immer in der ARD-Audiothek und auch auf inforadio.de.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 22.30 Uhr mit Emily Seidel. Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Indien hat die Polizei 240 Todesopfer bestätigt. Diese Zahl schließe Insassen des Flugzeugs und Opfer am Boden mit ein, erklärte eine Sprecherin. Aus Leipzig Stefanie Markert.
Ihre Familien müssen jetzt DNA-Proben abgeben, um die Leichen identifizieren zu können. Die Tata Sons Group, Eigentümer von Air India, erklärte, sie wolle die Medizinhochschule wieder aufbauen, in die das Flugzeug gestürzt sei. Bilder zeigen Trümmerteile mitten in einer Mensa. Auch dort gab es mehrere Tote, vor allem Studenten. Bislang ist von einem Überlebenden die Rede. Air India-Chef Campbell Wilson sorgte aber mit einer Aussage für Verwirrung, dass verletzte Passagiere von den lokalen Behörden in die nächstgelegenen Krankenhäuser gebracht worden seien.
Die Ukraine und Russland haben weitere Kriegsgefangene ausgetauscht. Wie viele es sind, blieb unklar. Von ukrainischer Seite hieß es, dass unter den Rückkehrern auch Männer seien, die vor mehr als 3 Jahren die Hafenstadt Mariupol verteidigt hatten. Es ist bereits der 3. Austausch in dieser Woche. Die Ukraine und Russland hatten das bei ihrer letzten Verhandlung Anfang des Monats in Istanbul vereinbart. In den großen Städten in Deutschland sind mehr als 12 Millionen Menschen einer extremen Hitzebelastung ausgesetzt. Das geht aus dem neuen Hitzecheck der Deutschen Umwelthilfe hervor. Besonders betroffen sind demnach Städte im Süden. Die Umwelthilfe fordert Konsequenzen. Einzelheiten von Jenny Witt aus Hamburg.
Ja, die Deutsche Umwelthilfe fordert dringend mehr Hitzeschutzmaßnahmen von der Politik. Die Lage sei alarmierend, denn schon jetzt würden jährlich um die 3000 Menschen an den Folgen extremer Hitze sterben. Und die Städte müssten jetzt schnell auf die Klimakrise reagieren, die ja immer schlimmer wird. Gerade in den Gebieten, wo Menschen der Hitze am meisten ausgesetzt sind, zum Beispiel in Stadtteilen mit wenig Schatten. Da wünscht sich die Deutsche Umwelthilfe mehr Bäume, Pflanzen und Grünflächen, und zwar mit verbindlichen Vorgaben für den Grünanteil auf allen öffentlichen Grundstücken und Gebäuden. Außerdem sollten Städte und Kommunen weniger Flächen versiegeln oder sie wieder aufbrechen, wo das schon geschehen ist.
Der Trainer der Fußballnationalmannschaft der Frauen, Christian Wück, hat den Kader für die Europameisterschaft bekannt gegeben. Er benannte sowohl erfahrene Spielerinnen wie Kapitänin Julia Gwinn, Torjägerin Lea Schüller oder Torhüterin Ann-Kathrin Berger als auch Turnierneulinge. Jüngste Aktive ist die 20 Jahre alte Stürmerin Cora Zikay. Die EM in der Schweiz beginnt am 2. Juli. Und das Wetter in Deutschland. In der Nacht häufig klar, bei Tiefstwerten von 18 bis 7 Grad. Morgen viel Sonne und trocken, Höchstwerte 18 Grad an der Ostsee und bis 35 Grad am Oberrhein. Am Samstag dann anfangs sonnig, im Westen vermehrt Wolken und einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter, dann bei Temperaturen zwischen 20 und maximal 34 Grad. Das waren die Nachrichten.
Dankeschön, Emily.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Fehmarn Richtung Lübeck ist zwischen Pansdorf und Rathekau wegen Bauarbeiten bis morgen früh 5 Uhr gesperrt. Die A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Hamm und Hamm-Hüntrop hier haben wir 3 Kilometer Stau. Genauso auf der A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Hannover-Langenhagen und Herrenhausen. A4 Aachen Richtung Köln zwischen Merzenich und Elsdorf 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Und auf der A5 Karlsruhe Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe, Durlach und Bruchsal. Hier gibt es eine Fahrbahnausbesserung auf dem rechten und dem mittleren Fahrstreifen. Dadurch staut es sich auf 7 Kilometern. Sie müssen eine halbe Stunde länger einplanen.
Die ARD-Infonacht.
Mit Milad Kupay. Und zack, auf einmal kam der Winter. Südafrika ist in diesen Tagen von einem heftigen Wintereinbruch überrascht worden. Heftige Stürme, sintflutartige Regenfälle, auch Schnee und eisige Temperaturen. Das alles hat das Land teilweise lahmgelegt. Auf den Straßen gab es Unfälle, Überschwemmungen haben mehrere Menschen das Leben gekostet. Jetzt ist das Unwetter vorbei, die Schäden werden erfasst, die Aufräumarbeiten gehen los. Stefan Überbach mit Eindrücken aus Südafrika.
Einen derart heftigen Wintereinbruch hat Südafrika schon lange nicht mehr erlebt. Seit Anfang der Woche sorgen starke Stürme, sintflutartige Regenfälle und eisige Temperaturen in weiten Teilen des Landes für Chaos. Straßen, Brücken und Gebäude wurden beschädigt oder zerstört. Besonders betroffen ist die Küstenprovinz Eastern Cape. Hier kamen bei Verkehrsunfällen und Überschwemmungen zahlreiche Menschen ums Leben. In der Nähe der Stadt Mtata starben mehrere Bewohner eines Armenviertels, das von einer Hochwasserwelle überflutet wurde. Diese Frau ist gerade noch so davongekommen. Wir haben alles verloren. Wir hatten geschlafen und das Wasser kam so schnell. Die meisten unserer Nachbarn sind tot. Ali Sablai, Sprecher der Hilfsorganisation Gift of the Givers, weiß aus Erfahrung, dass die Betroffenen oft traumatisiert sind. Er sagte dem Nachrichtenkanal Newsroom Afrika: Wenn das Wasser zurückgeht, stehen viele da ohne ein Dach über dem Kopf, weil die Fluten einfach alles weggespült haben. Unsere Teams leisten gerade humanitäre Hilfe, die dringend gebraucht wird. Es kommen Leute, die klatschnass sind. Wir versorgen sie mit Decken und Kleidung, mit Essen und heißem Wasser. Und es regnet und schneit immer noch. Das heißt, dieser Einsatz wird nicht in ein oder zwei Tagen vorbei sein, sondern Wochen dauern. Viele Haushalte in Südafrika sind nur unzureichend gegen extreme Wetterverhältnisse geschützt. Vor allem auf dem Land und in den armen Vierteln, wo die Menschen in einfachsten Unterkünften leben, in Wellblechhütten oder selbstgebauten Holzverschlägen, oft ohne Strom, ohne Heizung, ohne Wasser. In verschiedenen Regionen des Landes ist der Strom ausgefallen. Hunderttausende Menschen sitzen im Dunkeln. Der staatliche Energieversorger Eskom versucht, die Schäden schnell zu reparieren. Aber das ist nicht einfach, sagt Konzernsprecher Sama Pondwana. Wir hatten Stürme, wir hatten Schnee, Masten sind umgestürzt, Schaltkästen sind eingefroren. Wir gehen jetzt zuerst in die Gebiete, in denen es sicher ist, wo man auch hinkommt und fangen da mit unseren Arbeiten an. Aber es gibt noch viele Kunden, die keinen Strom haben. Der südafrikanische Wetterdienst warnt auch für die nächsten Tage vor neuen Niederschlägen und kalten Temperaturen, die vor allem nachts deutlich unter den sonst üblichen Durchschnittswerten liegen. Aber Besserung ist bereits in Sicht. Ab dem Wochenende soll es allmählich wieder wärmer werden.
Wirtschaft.
In Paris, da läuft derzeit Europas größte Tech-Messe. Tausende Start-ups und Aussteller, 160.000 Besucher werden erwartet. Bis zum 14. Juni geht das Ganze. Über künstliche Intelligenz, Made in Europe und amerikanische Investments berichtet Julia Borutta.
Unabhängig werden, sichere KI-Lösungen anbieten, das treibt viele Unternehmen auf der VivaTech um. Das deutsch-französische Start-up Context AI etwa, das seinen Sitz in Saarbrücken hat, entwickelt eine sichere Plattform für generative KI. Denn, so Geschäftsführer Thorsten Kathöfer:
Diese Sicherheitsproblematik sorgt dafür, dass viele deutsche und europäische Unternehmen diesen Schritt in die generative KI im Moment fürchten.
Context AI arbeitet deshalb an einer Anwendung, die es Unternehmen ermöglicht, mit KI aus den eigenen Daten Textinhalte zu erzeugen, aber ohne Gefahr zu laufen, dass die sensiblen Informationen dauerhaft an das KI-Modell abfließen, das die Daten verarbeitet. Context AI bietet also eine Art digitales Bollwerk. Konkret?
Und man ein Sprachmodell fragt, wie kann ich denn die Maschine AB bedienen? Was passiert denn, wenn ich diese Fehlermeldung bekomme? All das können wir da ablegen. Und man möchte als Unternehmen nicht, dass die Konkurrenz das bekommt. Ja, also das ist einfach eins der Kernthemen.
Die Kontrolle über die Daten. Genau das ist auch das Thema des französischen Softwareentwicklers Mistral AI, des Shootingstars der europäischen KI-Branche. Das französische Unternehmen hat große Open-Source-Sprachmodelle entwickelt und eine ernstzunehmende Konkurrenz zu ChatGPT auf den Markt gebracht. Und auf der VivaTech hat Arthur Mensch, der 32-jährige Chef von Mistral AI, einen neuen Coup gelandet. Gemeinsam mit Jensen Huang, dem US-amerikanischen Chef des weltweit größten Chip-Herstellers Nvidia, wird Mistral AI eine europäische Cloud entwickeln. Auf großer Bühne im Kuppelsaal des Messegeländes erklärt Mensch, warum diese Partnerschaft für Europa so wichtig sei. Zunächst geht es einfach um Kultur. Durch KI erzeugte Sprache und Texte werden unsere Art zu denken formen. Wir müssen sie an unsere Kultur anpassen. Zweitens geht es um strategische Fragen. Wir können nicht fremden Einheiten den Schlüssel über unsere kritische Infrastruktur überlassen. Und drittens können wir die europäischen Unternehmen stärken, indem wir das digitale Ökosystem stärken. Nvidia wird eigenen Angaben zur Folge mehrere Milliarden Euro in die Partnerschaft mit Mistral AI stecken. Schließlich ist Europa ein vielversprechender Markt. Darüber hinaus aber scheint Nvidia-Chef Jensen Huang überzeugt davon, dass Europa unabhängiger werden muss.
A country can outsource a lot of things, But outsourcing all of your intelligence makes no sense.
Es gibt keinen Anlass, das outzusourcen. Alle Fähigkeiten sind vorhanden.
The capability exists.
In der angespannten geopolitischen Lage ein nachgerade unglaublicher Ratschlag aus dem Mund eines Amerikaners. Ein Ratschlag, den Frankreichs tech-begeisterter Präsident Emmanuel Macron entsprechend feiert.
We want to keep that. We want our cloud, we want our data centers.
Wir wollen unsere eigene Cloud, unsere Data Center und die gesamte Infrastruktur, die wir brauchen, um unsere Intelligenz und Diversität zu erhalten. Und deshalb ist die Partnerschaft zwischen Mistral AI und Nvidia für mich historisch.
Is for me an historical one.
Nvidia verspricht, die KI-Rechenkapazität in Europa um den Faktor 10 zu erhöhen.
Spanien, die EU und Großbritannien wollen auf Grenzkontrollen zwischen Spanien und Gibraltar verzichten. 15.000 Menschen aus Spanien. Für die ist dieser Schritt eine Erleichterung. Sie überqueren nämlich täglich die Grenze, um im britischen Überseegebiet zu arbeiten. Julia Macher über das Ende eines langen Konflikts.
Am Tag nach dem Abkommen herrscht am Grenzübergang zwischen Spanien und dem britischen Überseegebiet Gibraltar Business as usual.
De momento seguimos aguantando cola.
Die Schlange vor der Passkontrolle sei so lang wie immer, erzählt eine Frau Reportern des spanischen Fernsehens. Man müsse abwarten, wie sich die Situation entwickle. Alfredo Valencia ist optimistischer. Der 50-jährige Mann arbeitet in einem Shop für Alkohol und Tabak und gehört zu den 15.000 Spanierinnen und Spaniern, die täglich den einzigen Checkpoint zwischen beiden Gebieten passieren müssen. Nicht zu wissen, wann du nach der Arbeit nach Hause kommst, bang auf die Kameras am Grenzübergang zu gucken, das war emotional und psychologisch sehr aufreibend. Insofern bin ich jetzt sehr erleichtert. Das knapp 7 Quadratkilometer große Gebiet auf einer Landzunge an der Südküste Spaniens gehört seit dem 18. Jahrhundert zu Großbritannien. In der Vergangenheit hatten sowohl Spanien wie auch Großbritannien mit Grenzschließungen und Kontrollen versucht, politischen Druck auszuüben. Seit dem Brexit hat sich die Lage verkompliziert. Wegen der engen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verzahnung mit Spanien hatten sich 96% der Bevölkerung Gibraltars für einen Verbleib in der EU ausgesprochen. Ohne Abkommen wäre es zu einer harten Grenze gekommen mit noch längeren Kontrollen. Von einem historischen Tag sprach Spaniens Außenminister José Manuel Álvarez. Das ist das erste umfassende Abkommen über Gibraltar mit der britischen Regierung seit mehr als 300 Jahren. Wir haben uns politisch geeinigt, der Zaun wird verschwinden, der freie Personen- und Warenverkehr wird garantiert und die Integrität des Schengen-Raums wird von spanischen Polizisten und Grenzbeamten überwacht.
Aduaneros españoles.
Flughafen und Hafen der britischen Exklave sollen von britischen und spanischen Beamten gemeinsam kontrolliert werden. Da Spanien Gibraltar als Teil seines eigenen Territoriums betrachtet, galt dieser Punkt als besonders heikel. Ignacio Molina vom spanischen Think Tank Real Instituto Elcano sieht darin eine leichte Stärkung der spanischen Position.
Recuperar.
Die freundschaftlichen Verhandlungen mit Großbritannien um eine Souveränität oder eine geteilte Souveränität über das Gebiet sind zwar explizit nicht Teil des Abkommens, aber wenn der Zaun tatsächlich physisch wegfällt, wenn spanische Polizisten in Uniform zu sehen sind, wenn sich das antispanische Ressentiment, ein Ergebnis des von Spanien errichteten Zauns, reduziert, dann verschwimmt auch die Vorstellung von zwei völlig getrennten Gebieten. Das Abkommen muss noch formell fertiggestellt, unterschrieben und ratifiziert werden.
Es ist 22.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vis-à-vis.
Wer einen Garten hat, der kennt das Gefühl, die Gartenarbeit tut gut, und das ist jetzt auch wissenschaftlich bewiesen, denn Glückshormone werden ausgeschüttet, das Stresslevel sinkt und bei der Gartenarbeit werden Kalorien verbrannt. Doch Gerüche wecken auch Erinnerungen. Der Ablauf der Jahreszeiten beruhigt, auch deshalb wird Gartentherapie gezielt bei Demenzkranken und auch bei Schwerkranken eingesetzt. In Großbritannien gibt es sogar Gartentherapie auf Rezept. RBB-Reporterin Anke Burmeister hat sich mit der Berliner Gartentherapeutin Marlit Bromm über Erfahrungen bei der Arbeit mit Demenzkranken unterhalten, über Gelassenheit und das Glück des Gärtnerns, das schon auf dem Balkon beginnt.
Heute Morgen, als ich an meinen Tomaten herumgezuppelt habe, habe ich mich richtig gefreut auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen, Marlit Bromm.
Danke für die Einladung.
Sie haben was mitgebracht. Ich schaue auf ein Tablett. Da ist ein Tannenzapfen, Erdbeeren, Holunder,
Kornblumen, Bauernjasmin ist so eine typische Pflanze, die man so vielleicht aus dem Garten früher kennt, zur Stärkung.
Sie zur Stärkung. Ja, wir reden aber über was sehr Schönes, nämlich über den Garten. Sie sind Gartentherapeutin seit sehr vielen Jahren, seit 2009, wenn ich das richtig...
Ich habe 2009 so die ersten Schritte gemacht. Ich bin so ein Dorfkind und habe viel Zeit in der Natur verbracht. Wir haben es damals so Strohmann genannt. Nach der Schule waren wir draußen und irgendwann abends gab es uns wieder zu Hause. Und das hat mich sehr geprägt.
Und jetzt setzen Sie das um, diese Erfahrung, das, was Sie als Kind erfahren haben, und machen damit was? Wie muss ich mir Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Ich begleite Menschen, die in schwierigen Situationen sind, im Krankenhaus sind, sich selber nicht mehr so gut versorgen können. Vielleicht bin ich bettlägerig, ich komme gar nicht raus. Dann verschwinden die Jahreszeiten so ein Stückchen. Ob sie jetzt im Frühling, im Herbst da sind, wissen sie irgendwann auch gar nicht mehr, je nach Liegezeit. Und das ist eine Ablenkung.
Also, und Sie arbeiten mit Demenzkranken?
Ich arbeite überwiegend mit Demenzkranken. Mhm. Demenz kann man schwer behandeln, man kann sie begleiten und mit Gartentherapie kann man das wunderbar machen. Viele von den Senioren haben noch Erfahrung aus der Natur, die kommen vielleicht vom Lande, die haben noch einen anderen Zugang dazu gehabt, die haben Sachen angebaut, geerntet, also wesentlich stärker als die nächsten Generationen, gerade auch in der Stadt. Aber es gibt auch Leute, die wirklich in der Stadt groß geworden sind und damit nie zu tun hatten. Aber selbst die kann man mit einbinden. Das ist mal eine Frage, womit?
Wie muss ich mir das vorstellen? Also Sie kommen dann so wie jetzt vielleicht mit so einem Tablett mit Blüten. Bei mir sind sofort Erinnerungen da. Holunder hat einen bestimmten Geruch. Die Erdbeere würde ich sofort am liebsten in den Mund stecken, weil die so saftig und rot aussieht. Passiert das bei erkrankten Personen genauso?
Ja. Also man sagt, diese Dinge haben einen hohen Aufforderungscharakter. Sie sehen die Erdbeere und schon passiert was bei ihnen. Ne? Also sie haben die Idee, wie könnte die schmecken? Die ist süß, es ist jetzt gerade Frühling. Oh, ich würde die gerne mal probieren. Holunder, finde ich, hat einen Duft. Naja, man kann sich streiten. Manch einer findet den schön, mancher nicht so sehr. Man kann Sirup daraus machen und dann gibt es so eine Kette. Also sie schmeißen ein Ding in die Mitte und dann entstehen so Ketten, Assoziationen und man weiß nicht, wo man landet. Ich habe so eine Idee, wo ich hin will und versuche das zu begleiten durch die Dinge, die ich mitbringe. Ich lasse mich auf diesen Pfad ein, was für Erinnerungen bei den Leuten hochkommen. Sie haben ihren Raum, sie können sich als Person wieder ein Stückchen spüren, gerade bei Demenz. Also wenn das so anfängt, ne, und ich merke, wie ich mir langsam verloren gehe, das ist ein sehr, sehr schwerer Prozess auch für die Leute selber. Und in dem Moment zu sagen, ich habe eine Erinnerung, ich bin wer, ich habe vielleicht auch Erfahrung, ich kenne Pflanzen und ich kann mich nach außen auch zeigen und gemeinsam was Schönes erleben. Und es tut den Leuten gut. Ne? Die entspannen ein Stückchen und sind dann für andere Therapien auch wieder ein bisschen bereiter. Ich begleite, also eine Begleittherapie ist Gartentherapie. Ne?
Wann sind die Momente, wo Sie sagen, jetzt habe ich denjenigen erreicht?
Das merke ich eigentlich relativ schnell. Ne? Also ich bringe die Dinge mit, ich stelle mich vor, erzähle kurz, wer ich bin, was ich mache. Ich habe ihnen was mitgebracht aus der Natur. Wollen wir mal schauen. Und dann ist es meistens so, dann kommt schon eine Hand über den Tisch, die nimmt dann die Blüte, dann wird die weitergereicht. Also man kann so ein bisschen initiieren, dass die Leute auch miteinander, ne, sie reichen die Dinge rum, sie reden darüber, sie kommen miteinander in Kontakt, was sie ohne, ich sag mal, Begleitung nicht tun würden. Nicht zwingend, sagen wir es mal so, ne? Vielleicht schon irgendwie manchmal, aber. Und dann fangen sie von ganz alleine an, ne, zu erzählen.
Sie setzen also Gartentherapie tatsächlich ein. In Großbritannien gibt es Gartentherapie auf Rezept. Sollte das in Deutschland auch so sein?
Ja, bitte, bitte. Wir warten darauf. Ich denke, das ist ein wirklich sehr gutes Mittel und eine gute Möglichkeit, zum einen Kranke zu begleiten, was im therapeutischen Setting stattfindet, aber auch im Alltag, damit ich nicht krank werde. Also Gesundheit und Krankheit, das hat sich ja das Bild auch ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Und auch mit einer schweren Krankheit kann ich schöne Tage haben. Ich kann total eingeschränkt sein vom Gehen her, aber ich kann vielleicht trotzdem Garten bewirtschaften, kann ein Beet haben, ein Hochbeet, je nachdem, ne? Also wir müssen den Leuten ein Stückchen entgegenkommen, damit sie diese Wohlfahrtswirkung der Natur auch mit auskosten können. Und allein schon draußen sein, frische Luft zu haben, mehr Sauerstoff in der Luft, Licht, ne?
Und ein bisschen Bewegung. Ich habe mir mal Kalorientabellen angeguckt. Eine Stunde Gartenarbeit, Graben ist ungefähr so viel wie eine Stunde Walking verbrauche ich da. Also ich bewege mich ganz körperlich. Und diese wohltuende Wirkung, nicht nur für Menschen, die erkrankt sind, sondern für Menschen, die gestresst sind. Merken Sie auch, dass es ein regeres Interesse an diesem Thema gibt?
Definitiv. Also am Anfang war ich selber sehr beseelt von diesem Thema. Und wenn ich dann erzählt habe, was ich mache, dann therapierst du den Garten?
Ach so, rum, ja.
So, Gartentherapie ist ja erstmal ein Stückchen vielleicht missverständlich auch. Und dann, wenn ich es erkläre, dann wissen die, ach so. Und jemand, der das selber nutzt, der einen Garten hat oder in den Garten geht oder in den Wald geht, der weiß, was er tut. Im Garten bewegt man sich. Ich würde zum Beispiel im Fitnessstudio manche Dinge so intensiv nicht machen, wie ich es im Garten mache. Ich will ja fertig werden. Ich will es ja noch schaffen. Ich will ja umbuddeln. Ich will ja, dass es in der schöner ist. Und ich mache mehr und andere Bewegungen, als ich sie vielleicht gezielt machen würde.
Reicht es schon, wenn ich im Balkonkasten die Blümchen sauber mache? Hat es schon eine therapeutische Wirkung Ihrer Meinung nach?
Das können wir mal zusammen untersuchen. Sie beschäftigen sich mit einem Thema. Sie nehmen sich Zeit dafür. Sie bereiten das vor, sie überlegen, was sie pflanzen wollen. Sie holen die Pflanzen, sie freuen sich vorher, reden vielleicht nochmal mit jemandem darüber. Das sind ja schon ganz viele Stunden, die sie mit diesem Thema verbringen. Dann setzen sie es raus. Kann ihnen aber auch passieren, dass es nicht wird. Dass sie eine Pflanze haben, die gerade diesen Sommer nicht mag oder diesen Standort nicht mag, was auch immer, obwohl es draufsteht auf dem Etikett. Dann lernen sie damit umzugehen. Ja, was mache ich jetzt mit dem Scheitern? Gebe ich mich hin oder probiere ich es nochmal?
Das ist ein gutes Thema, Scheitern. Dieses Frühjahr ist ja doch viel von Scheitern geprägt, sehr trocken, sehr kalt, die Bohnen kommen nicht, der Salat mickert vor sich hin und trotzdem macht man weiter, man gibt nicht auf. Therapeutischer Ansatz?
Man kann es dabei lernen, ne? Also zu ertragen, dass Dinge nicht so laufen, wie ich mir die vorgenommen habe. Ich will, ja. Na, also damit auch ein bisschen spielerischer umzugehen, zu sagen, ja, ich habe das Beste getan, was ich konnte und dann liegt es nicht mehr in meiner Hand. Und manchmal werde ich überschüttet mit Flüchten, obwohl ich nicht viel getan habe. Das war ja auch nicht mein Verdienst. Ne? Das war auch ein Zusammenspiel aus vielen komplexen Dingen. Ja.
Bringt diese Zeit, die doch sehr anstrengend ist, all diese Ereignisse, die auf uns einstürzen, die Ablenkung durch Social Media, im Gegenzug genau das andere, das größere Interesse an den Gärten? Können Sie das bemerken?
In der Natur, alle Reize in der Natur, die sind so, dass wir die gut verarbeiten können. Natur ist unser natürlicher Lebensraum. Wir haben viele, viele tausend Jahre in der Natur verbracht. Wir sind so darauf ausgerichtet oder evolutionär daran gut angepasst, ne, an diese Umgebung. Und es ist nicht zu laut, es ist nicht zu bunt, es ist nicht zu fordernd. Und die Reize, mit denen wir heutzutage zu tun haben, die sind das. Zu schnell, zu laut, zu bunt. Wenn man irgendwas aufschlägt, man hat sofort 100.000 Nachrichten, viele Dramen. Und das überschüttet einen einfach. Das ist so viel. Und ich habe immer so ein bisschen eine Waage in meinem Kopf. Ne? Es passieren ganz viele Dinge, die wir nicht wegschieben können. In welcher Zeit wir leben, können wir uns auch nicht aussuchen. Und das nimmt die Waagschale ein Stückchen in eine Richtung. Und ich kann aber aktiv was auf die andere Waagschale legen und das ausgleichen. Und wenn ich mich dem ein bisschen entziehe und mehr ins Grüne gehe, in die Natur, dann habe ich ein Stückchen Ausgleich geschaffen. Wenn ich es nicht tue, kann mir das wirklich auch passieren, dass mich die Zukunftsangst wirklich so runterzieht, dass ich alleine nicht mehr rausfinde.
Und wie erklären Sie sich als Therapeutin, und die Frage meine ich wirklich ernst, dieser Zwang, dass Gärten so total ordentlich sein müssen? Also gerade ich beherrsche die Natur, ich steche das aus, was nicht in den Rasen gehört. Ist das der Wunsch nach Beherrschbarkeit der Natur, wie erklären Sie sich das?
Wenn Sie einen ordentlichen Garten haben, dann beherrschen Sie ein Stückchen. In dieser unsicheren Zeit haben Sie über irgendwas Kontrolle und es tut Ihnen gut. Es hat auch das, was therapeutisch ist, wo man mal denkt, das sieht ein bisschen steril aus, aber das gibt den Leuten so einen Rahmen. Und auch bei uns in dem Therapiegarten haben wir Grenzen und Kanten und Rahmen. Und je nachdem, wie die Leute drauf sind, ist es manchmal gut, sich nur mit dieser Grenze zu beschäftigen und hinterher auch zu merken, ach ja, wenn der Weg schön gepflegt ist, dann macht es einen Unterschied. Es sieht trotzdem ordentlicher aus. Und dann aber auch auszuhalten, dass es eben nicht so wird. Das ist so diese kleine Arbeit, die man da leisten kann oder wo man im Garten lernen kann.
Und dann genau das auch essen oder sich einen Blumenstrauß machen. Genau das, was ich ausgehalten habe, was ich angebaut habe, kann ich auch selber nutzen. Es ist natürlich ein sehr schönes Erlebnis. Was ich bewundere, Sie haben vorhin beschrieben, Sie gehen in den Garten und machen genau das. Sie haben einen Plan und setzen genau das um. Wenn ich in den Garten gehe, fange ich vorne an und habe einen Plan und habe es dann schon 5 Schritte später vergessen. Und ich kenne viele Leute, die einen Garten haben und sagen, ja, eigentlich wollte ich die Hecke machen, aber dann bin ich in den Tomaten hängen geblieben.
Also ich glaube, hängen bleiben an den Tomaten ist super. Das ist wunderbar. Also wenn man es schafft, von dem Plan abzuweichen. Ne? Also dass man so grob überlegt, was würde ich gerne machen, wo würde ich gerne hinwollen. Aber man kann es auch auf morgen verschieben oder auf nächste Woche. Die Dinge laufen nicht weg. Die Hecke wird halt größer, hat man mehr zu tun am Ende. Aber ich kann immer noch mal gucken, ich habe mir das zwar so jetzt gerade vorgestellt, aber dieses Jahr wollte ich gerne die Tomaten und Gurken auspflanzen, es war aber einfach kalt. Und es wurde nicht wärmer. Und die Pflanzen standen drinnen, wurden immer gackliger. Aber ich konnte sie auch nicht rausbringen. Und dann muss ich halt mit meinen Plänen nochmal überlegen und so ein Stückchen so eine Geschmeidigkeit zu bekommen. Die Welt geht nicht unter, wenn das jetzt nicht passiert. Eine Gelassenheit zu entwickeln, das schafft man dadurch.
Das hört sich jetzt sehr therapeutisch an, ja. Mhm. Aber Garten, und das ist das Gute daran, hat auch was ganz Praktisches. Wir haben beide festgestellt, wir haben kurze Fingernägel. Ich habe ein bisschen schmutzige Hände, diesen Hauch von der Gartenarbeit. Ich glaube, das ist von den Tomaten heute Morgen. Und Sie haben einen Tipp, wie man die Hände sauber behält im Garten.
2 verschiedene Möglichkeiten. Das eine wie Ihre Haare waschen, wahrscheinlich, weil diese Struktur der Haare dann immer schön nochmal durchgeht. Und das andere, das muss man mögen, wenn man Buletten macht. Und Sie kneten das Hackfleisch mit Inbrunst und Fröhlichkeit. Und am Ende, staunt man, sind die Hände wieder sauber.
Also und dann Buletten und Salat dazu aus dem Garten.
Eigenen Salat.
Eigenen genau. Salat und ein bisschen Schnittlauch darüber, oder?
Ich bin nicht in der Schnittlauchfraktion, ich würde Petersilie nehmen.
Petersilie, okay. Vielen Dank, Frau Bohm.
Gerne, vielen Dank für die Einladung.
RBB-Reporterin Anke Burmeister war das im Gespräch mit der Gartentherapeutin Marlit Brom.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Mit Jakob Bauer. Heute vor 60 Jahren wurde der Schriftsteller Wolfgang Herrndorf geboren. Allerdings erlebt der Autor seinen Geburtstag nicht mehr. Ein Hirntumor trieb Herrndorf vor 12 Jahren in den Tod. Alexander Solloch würdigt den allzu früh Verstorbenen.
Wie viele Bücher kann ich noch schreiben? Das war Wolfgang Herrndorfs erste Frage an seinen Arzt, als der ihm im Februar 2010 die schlimme Diagnose mitteilte. Hirntumor, keine Hoffnung auf Heilung. Der Patient, so erzählt es Tobias Rüther in seiner wunderbaren Herrndorf-Biografie, fragte nicht, was jetzt alles auf ihn zukommen werde, sondern nur dies. Wie viele Bücher noch?
Gib mir ein Jahr, Herrgott, an den ich nicht glaube, und ich werde fertig mit allem. Ich werde noch ein Buch schreiben, sage ich mir, egal wie lange ich noch habe.
So notierte es Wolfgang Herrndorf kurz nach der Diagnose in seinem digitalen Tagebuch Arbeit und Struktur. Nach dem glanzvollen Abitur im heimatlichen Norderstedt bei Hamburg studierte er Malerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg und eckte dort bald an mit seiner Weigerung, anders als altmeisterlich zu malen. Beim Satiremagazin Titanic und beim Haffmanns Verlag wussten das immerhin einige zu schätzen. Aber über die Runden kam er mit seinen Illustrationen und Umschlagentwürfen kaum. Eine Lektorin sagte ihm, er schreibe immer so schöne Mails, ob er nicht mal einen längeren Text versuchen wolle. »Ich überlege mir das nochmal«, antwortete Herrndorf. Im Archiv, in dem man ansonsten vergeblich nach der Stimme des so interviewscheuen Künstlers sucht, findet sich dazu immerhin diese Selbstauskunft aus dem Jahr 2003.
»Mein Problem war, ich hatte irgendwann keine Aufträge mehr, ich hatte kein Geld. Ich habe dann einfach getan, was alle jungen Leute in dieser Situation tun. Ich habe einen aufsehenerregenden Roman geschrieben.«
Aufsehen erregte in Plüschgewittern sein Debütroman zwar nicht, aber Herrndorf wusste jetzt, was er wollte, nur noch schreiben. 2 große Romane gelangen ihm noch nach der Diagnose. Und was für welche? Chick, eine Abenteuerreise, ein Traumspiel, jugendlich leicht, wahnsinnig lustig und unendlich weise. Mit letzter Kraft rang sich Herrndorf dann noch Sand ab, ein genresprengendes Meisterwerk, der größte, grausigste, komischste und klügste Roman der letzten Dekade, wie der Kritiker Michael Mahr meinte. Die Frage, was Wolfgang Herrndorf noch alles hätte schaffen können, verbietet sich beinahe im Staunen über das, was er geschafft hat. Da die Krankheit nicht das letzte Wort haben sollte, nahm er sich am 26. August 2013 das Leben. Er wurde 48 Jahre alt.
Heute vor 60 Jahren wurde Wolfgang Herrndorf geboren.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 23 Uhr mit Christina Torge. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind über 200 Leichen geborgen worden. Das teilte ein Sprecher in der Stadt Ahmedabad mit. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord befanden sich insgesamt 242 Menschen. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt. Berlins regierender Bürgermeister Wegner hat erneut die Zukunft des Deutschland-Tickets in Frage gestellt. Das Land Berlin könne sich das möglicherweise nicht mehr leisten, sagte er im Abgeordnetenhaus. An Christine Schenten.
Derzeit bezuschusst Berlin das Deutschlandticket mit rund 145 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt. Angesichts aktueller Diskussionen über Steuerentlastungen sei diese Summe künftig kaum noch zu stemmen, so Wegner. Am einfachsten wäre es, wenn der Bund die Kosten vollständig übernehmen würde, sagte er weiter. Auch Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde forderte ein baldiges Treffen der Ministerpräsidenten, um über die künftige Finanzierung zu beraten.
Gesetzliche Krankenkassen müssen für teure Hörgeräte unter Umständen deutlich mehr Zuschuss bezahlen als bisher. Das hat das Bundessozialgericht geurteilt. Hörbehinderte Menschen dürften vom technischen Fortschritt nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Derzeit zahlen die Kassen Festbeträge um die 700 Euro. Die Geräte kosten aber oft mehrere tausend Euro. Bundesverteidigungsminister Pistorius hat bei einem Besuch in Kiew der Ukraine weitere 1,9 Milliarden Euro Militärhilfe in Aussicht gestellt. Mit dem Geld sollen unter anderem Raketen mit großer Reichweite finanziert werden. Wenn der Bundestag zustimmt, stellt Deutschland damit in diesem Jahr insgesamt rund 9 Milliarden Euro zur Verfügung, sagte Pistorius. Der diplomatische Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran kündigte den Bau einer weiteren Nuklearanlage an. Pia Mazurschak.
Der Iran plane eine dritte Anlage an einem sicheren Ort, zusätzlich zu den beiden bestehenden, so Behrouz Kamalvandi, Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde. Die IAEA hatte am Donnerstag offiziell festgestellt, dass der Iran seine Pflicht zur Nichtverbreitung von Atomwaffen verletze. Grund dafür ist, dass der IAEA seit längerem nicht ausreichend Zugang zu den iranischen Atomanlagen gewährt werde.
Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rb.